Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
4 Millionen Nutzer pro Monat hat Twitch laut eigenen Aussagen in Deutschland. Die Inhalte, die dort konsumiert werden, kommen von circa 8 Millionen der weltweiten Streamer, die es dort gibt. Das klingt nach einer Menge spannendem Potenzial für Unternehmen, Menschen zu erreichen. Wie du dieses Potenzial für dein Marketing nutzen kannst, das erfährst du jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und bei mir ist heute Felix Schütz. Felix war mal Creative Strategy Lead bei Twitch und jetzt ist er mit Gamified unterwegs. Mit Gamified berät er Unternehmen und unterstützt sie dabei und produziert mit ihnen gemeinsam Kampagnen für und auf Twitch. Ich hoffe, ich habe das alles jetzt richtig gesagt. So, lieber Felix, schön, dass du da bist.
Guten Morgen, mein Lieber.
So, war alles richtig wiedergegeben?
Klingt super, genau.
Wunderbar. So, jetzt haben wir wahrscheinlich nicht nur, also wenn wir jetzt sagen, 4 Millionen sind auf Twitch unterwegs, das heißt, wahrscheinlich nicht alle meiner Hörerinnen und Hörer kennen Twitch oder nutzen es. Du warst jetzt lange dort, wie lange eigentlich, das müssen wir noch klären, und erklär mal kurz, was ist Twitch, was macht die Plattform so besonders auch?
Genau, vor der Gründung von Gamified war ich 5 Jahre Creative Strategy Lead bei Twitch in Deutschland, war verantwortlich dort für alle Markenkooperationen, die auf Twitch Kampagnen gemacht haben, über Media hinaus, also alles mit den Streamern, mit der Community. Genau. Was macht Twitch aus? Ich finde, Twitch ist eins der spannendsten Medien da draußen, weil im Endeffekt es ist die Königsklasse von Content. Es ist live Videoformat, ne, also wie Live-TV, was ja auch im Fernsehen sozusagen die Champions League ist, plus die Interaktion der Community. Das heißt, durch den Live-Chat ist jeder User eigentlich mit dabei und gestaltet den Content auch mit. Denn der Streamer, der Content-Creator erzählt eine Geschichte, spielt ein Spiel, guckt eine Show und die Leute reagieren drauf. Und dadurch bestimmst du die Story, weil ne, dein Kommentar, dann reagiert der Streamer drauf und dadurch entwickelt sich das wie ein Dialog eigentlich mit Freunden in einem digitalen Wohnzimmer. Und das finde ich eben super, super spannend, wie Marken das für sich nutzen können.
So, und jetzt mein Eindruck ist, das ist in dem Markenkosmos bei vielen Unternehmen noch gar nicht so präsent, das Thema. Wie nimmst du das wahr? Du bist da natürlich dann auch da wahrscheinlich ein bisschen, sage ich mal, vorgeprägt, weil du da eher in so einer Bubble unterwegs bist. Aber rennst du da jetzt offene Türen ein, dass die Unternehmen sagen, ja, endlich Twitch, wir haben das die ganze Zeit schon auf dem Schirm, wollen das machen? Oder ist das sehr, sehr viel, sage ich mal, noch Wissensaufbau, den du da betreiben musst?
Es ist heute ja, heute ist es wirklich bekannt, Twitch. Man hat es mitbekommen, man hat es gehört, das Interesse ist da. Wenn ich jetzt zurückgehe zu der Zeit, wo ich bei Twitch damals angefangen habe, vor 6 Jahren, war es noch ein absolutes Nischenthema. Also da haben wirklich auch viele Werbetreibende noch nichts von Twitch gehört und gerade mal so Gaming bzw. E-Sports war so ein Ding, okay, das könnte man mal sich angucken. Heutzutage ist Twitch aber wirklich auch in Deutschland absolut im Mainstream angekommen. Ich meine, so Namen wie Knossi, Montana Black und Mark Eggers, also auch alle Streamer, die ja auch, sag ich mal, jetzt über den, auch im TV-Bereich angekommen sind, haben da auf jeden Fall einen guten Job geleistet, um das populärer zu machen.
So, also für alle, die jetzt noch überhaupt keine Berührungspunkte mit Twitch hatten, es wird langsam Zeit, wenn ich dir das jetzt mal so richtig entnehme. Twitch ist aus meiner Wahrnehmung ja sehr stark im Gaming-Bereich einfach auch unterwegs. Ist das nach wie vor der größte Schwerpunkt? Wen finde ich da? Also finde ich da hauptsächlich Gamer oder gibt es halt eben auch mittlerweile andere Themen, die da groß gespielt werden?
Es ist auf jeden Fall, die große Historie ist das Gaming, aber mittlerweile ist es eigentlich eine Lifestyle-Medien-Plattform, würde ich so sagen. Also du hast, vielleicht gucken wir dann einmal zurück auf die Content-Creator selbst, ne? Wie funktionieren die? Das sind ja im Endeffekt auch eigentlich, wenn man so will, kleine Medienanstalten selber, die verschiedene Medienkanäle für sich nutzen. Du nutzt zum Beispiel Instagram, um Updates zu geben. Du nutzt YouTube, um deinen Content, den du aufnimmst, zu präsentieren. Und Twitch ist im Endeffekt, wenn du so willst, Live-Zeit mit deiner Community verbringen und dabei Content machen. Also so kannst du das sehen, ne? Wenn man möchte. Und das haben immer mehr Content-Creator auch gemerkt. Ach cool, auf Twitch habe ich nicht, ich lade ein Content-Piece hoch und warte, was ich am nächsten Morgen für Kommentare drunter habe, sondern ich kann einfach wirklich live mit meinen Fans, mit meiner Community Zeit verbringen. Und Früher kam es aus dem Gaming, das heißt, es war wirklich nur Gaming-Content. Mittlerweile ist tatsächlich von den Hours Watched mit am meisten das Format Just Chatting, was bedeutet, ein Streamer sitzt vor der Cam und redet mit seinem Chat. Sie diskutieren über ein Thema, reacten vielleicht auf die neue Seven of the Wild-Episode oder sie zocken gemeinsam Videospiele. Und ganz wichtig in dem Kontext ist aber auch zu sagen, wie Gaming sich generell als Medium entwickelt hat, auch in der jüngeren Zielgruppe.
Was ist denn da die Entwicklung? Was hat sich verändert da jetzt, seit du bist ja schon echt einige Jahre in dieser Branche unterwegs?
So, um es kurz zu sagen, na, früher hattest du vielleicht auch alle, die jetzt Anfang 40, Mitte 30 sind, Entschuldigung, die mit Gaming auch so romantisch aufgewachsen sind. Ne? Du bist von der Schule nach Hause, hast World of Warcraft PC angemacht und alles war noch irgendwie verpixelt, aber du hattest diese ganz, ja, Gaming war irgendwie was Besonderes, aber wurde gleichzeitig auch verurteilt als das typische Kellerkind-Medium. Heutzutage ist Gaming anders. Du hast eigentlich immer noch, ich nenne sie jetzt einfach mal liebevoll, die Nerds und die für die Gaming auch einfach ihr Lieblingsentertainment ist, aber du hast es auch als komplettes Casual-Lifestyle-Medium, was on the go genutzt wird. Also guck dich mal um in der U-Bahn, ne? Jeder Dritte, denke ich, sitzt da und spielt Candy Crush oder irgendwelche Mobile-Games. Und genauso ist es eben auch bei der komplett jungen Audience. Fortnite ist ein Medium, das kannst du immer zu jeder Zeit spielen und musst nicht einen richtig guten PC dazu haben. Und so hat sich auch das Nutzungsverhalten weiterentwickelt.
So, das heißt, wir können sagen, Gaming ist also im Prinzip in der gesamten Bevölkerung von jung bis alt irgendwo mit etabliert und die Jüngeren wachsen halt eben damit eher auch auf, dass es wirklich im Alltag komplett immer wieder stattfindet. So wie man durch ein Insta-Feed irgendwie scrollt, kann man nochmal eben zwischendurch eine Runde zocken.
Genau, also so wird es auch wirklich gelebt. Ne? Es ist im Endeffekt ein leicht konsumierbares Medium, also gerade das Casual Gaming. Ich bleibe jetzt einfach mal Fortnite als Beispiel. Ich brauche nur ein Smartphone und let's go. Und das, genau, ist eigentlich dann, wie man vielleicht früher Fernsehen geguckt hat, ist halt jetzt, spielst du mit deinen Freunden online Videospiele.
Ja, ich habe zwei Kinder, kann definitiv bestätigen, das ist der Fall. Manchmal leider, aber es ist halt tatsächlich die Alternative zum Fernsehen. Und das finde ich halt eben dann auch bei Twitch wieder ganz spannend. Also es ist halt die Diskussion, welches Bildschirmformat dürfen sie konsumieren? Und sie haben dann mal die Wahl, dass sie halt eben irgendwie was auf dem Fernsehen schauen, was meistens dann auch YouTube-basiert ist, witzigerweise. Oder dass sie halt eben zocken. Und das ist halt einfach so, wir reglementieren Bildschirmzeit und nicht, ob sie zocken können oder Video oder sonst was. Und daran merke ich halt eben auch, ich bin nämlich auch die Generation, so nach den Hausaufgaben dann zum Kumpel und FIFA gespielt zusammen. So war bei meinen Gaming-Verhalten, das hat sich massiv geändert. So. Und dementsprechend halt auch, wenn ich dann wieder Richtung Marketing denke, wenn es darum geht, Reichweite aufzubauen, lineares TV ist halt für diese Zielgruppe oder für diese Altersgruppe nicht mehr der Kanal der Wahl, sondern dann habe ich halt eben Möglichkeiten wie Twitch, wo ich genau diese Leute dann doch auch wieder erreiche.
Absolut. Und vielleicht, um das abzuschließen noch, ne, das ist auch häufig diese Frage, ja, warum guckt man jetzt anderen beim Videospielen zu oder warum verbringt man so viel Zeit mit Gaming? Und ehrlich gesagt, naja, es ist halt ein Medium, wie du sagst, dass du konsumierst, aber du steuerst es. Also im Gaming musst du aktiv diese Story bestimmen. Ich steuere meinen Charakter irgendwo hin und wenn man das so vergleichen möchte, wenn ich zum Beispiel Fernsehen gucke oder ein Video, dann mache ich halt nichts nebenbei und da hast du eine interaktive Form von einem Medienerlebnis und dementsprechend hat das auch einfach nur für Generationen, die eh viel digitale Interaktion gerne möchten, einfach ein spannenderes Erlebnis als vielleicht ältere Medienformen.
Ja, ich habe das auch vor einigen Jahren, als das halt eben aufkam und ich das halt eben auch gesehen habe, dachte mir so, ist das denn spannend? Und auf der anderen Seite hat mir das jemand dann mal gespiegelt und gesagt so, Robin, du schaust auf Fußball. So, ja, schaue ich. Genau, du spielst auch Fußball, ja, aber ich gucke mir trotzdem das Spiel an und ich schaue mir sogar nachher noch an, wie alte weiße Männer über das Spiel diskutieren. Also insofern kann man da dann halt eben auch ein Gefühl dafür kriegen, das ist für die Leute halt hochgradig relevant und dementsprechend glaube ich, das Involvement ist sogar noch höher, als wie wenn ich mir dann irgendwie die Diskussion nach einem Bundesligaspiel anschaue.
100%, das hast du genauso, hast jetzt meinen Satz eigentlich kopiert, den ich auch sehr gerne verwende. Und was auch wirklich cool ist, muss man sagen, neben dem, sage ich mal, diesen leichten Accessibility, also dass ich vom Handy, vom Laptop, vom Rechner zocken kann, ist auch wirklich das, sage ich mal, der Hollywood-Charakter, der teilweise dabei ist. Also gerade mit der PS5 zum Beispiel, ich vergleiche das mal mit Avatar von damals, einer der größten Kinofilme aller Zeiten, ne? Und diese Bildqualität kann ich jetzt einfach zu Hause mit meiner PS5 in einem neuen Videospiel durchleben und durch diese Welt hüpfen. Und ich finde, das ist einfach, ja, es ist einfach Entertainment.
So, und jetzt kommen wir vom Entertainment her zum Umsatz. So, wie kann ich als Unternehmen dieses Potenzial, diese Reichweite für mich clever nutzen? Weil so neue Plattformen bieten ja auch immer das Risiko, dass ich erstmal mit alt angebrachten Wegen einfach versuche, das zu adaptieren. Und das, was ich bisher im TV gemacht habe, jetzt dann auf Twitch zu adaptieren, ist meistens ja nicht irgendwie die beste Idee. Was ist so deine Empfehlung, wenn ich jetzt Unternehmen bin, sage ich mal, ich habe eine breite Zielgruppe, weil ja so ein Konsumgütermarkt und will das Potenzial nutzen. Wie gehe ich daran?
Ja, das ist eine super spannende Frage, denn was ich auch vorhin kurz gesagt habe, es wird häufig immer noch gerne über einen Kamm geschoren. Also Gaming ist gleich Gaming, aber es ist super, super wichtig als Werbetreibender, sich einmal zu hinterfragen, in welche dieser, man sagt ja, Subcultures möchte ich mich reinbewegen in dem ganzen Thema. Und vielleicht nochmal, um das zu wiederholen, Gaming ist riesig, ist tatsächlich die größte Medienindustrie weltweit. Also es macht mehr Umsatz als Hollywood und Musik zusammen. Wo möchte ich da anknüpfen? Und wir haben zum einen E-Sports, was, wenn man jetzt bei deinem Fußballvergleich bleiben möchte, die Champions League ist. Und dann hast du das Kicken auf dem Bolzplatz, was das ist, was halt jeder Casual Gamer gerne mit seinen Freunden macht. Und wo möchte ich als Unternehmen mich positionieren? Früher war der Weg über den E-Sports gerne so der erste Schritt. Wie gesagt, das kannst du mit der Champions League vergleichen und dementsprechend kostet das extrem viel Geld, hat eine sehr hohe internationale Reichweite auch und ist dann vielleicht für mich als deutsches mittelständisches Unternehmen nicht der richtige Weg, wenn ich auch einen hohen Streuverlust habe und sehr viel Geld dafür bezahle. Und da ist wirklich die Frage, welche Nischenzielgruppe im Gaming möchte ich erreichen? Sind es vielleicht die Gen Z? Sind es vielleicht tatsächlich die über 30-Jährigen, die diese romantische Beziehung dazu haben? Das hängt dann auch wirklich davon ab, wen möchte ich erreichen und dementsprechend dann auch, wie sieht die Strategie aus, die ich fahre?
So, okay. Du hast jetzt gerade so ein paar exemplarische, sag ich mal, Kohorten auch irgendwie genannt, die ich da angehen kann, sagen große Reichweite, die E-Sports-Leute, oder ich gehe halt in bestimmte Gruppen rein oder nach Altersspektrum irgendwie sortiert. Was sind da deine Empfehlungen? Gehe ich da möglichst breit rein oder sage ich, ich pick mir mal eine kleine Nische raus, um da vielleicht irgendwie in kleinen Schritten iterativ zu lernen? Was ist so deine Empfehlung?
Ich würde definitiv mich herantasten. Das bedeutet, mir einmal überlegen, wer ist jetzt genau die Zielgruppe? Also bleiben wir jetzt vielleicht einfach mal bei Gen Z, ist jetzt die Zielgruppe, die ich erreichen möchte. Das bedeutet, ich fange potenziell auch eher in Themenfeldern an, was die gerne gucken oder selber spielen. Fortnite war da ein sehr prominentes Beispiel der letzten Jahre. Das heißt, um jetzt mal auch in Twitch-Kosmos zu reden, dann gehe ich vor allem auf Content-Creator, die A, jünger sind und B, vor allem relativ viel Fortnite-Content produzieren und taste mich da erstmal ran, bevor ich große Sponsorings von irgendwelchen Ligen mache und kann dort im Endeffekt auch sehr gute Learnings machen, weil da ist Twitch auch wieder sehr besonders. Der Twitch-Chat kann sehr liebevoll sein, er kann aber auch, wenn du, sagen wir mal, ohne jetzt Angst zu schüren, aber ein Placement machst, was dann vielleicht nicht so gut ankommt, auch sagen, hey, das taugt uns so gar nicht. Also das finde ich auch einfach super spannend bei Twitch. Man kann es nicht immer perfekt machen am Anfang, aber das Wichtigste ist eigentlich, authentisch reinzugehen mit den Creatoren, sich vielleicht auch selbst nicht 100% ernst zu nehmen, weil es ist live, es ist einfach Internet-Slang, der gesprochen wird und einfach mal Spaß haben, es auszuprobieren.
Ich meine, das Problem hat man ja auch auf normalen Social-Media-Kampagnen, wenn ich da mit Content-Creatoren zusammenarbeite. Ich gebe ein gewisses Maß an, sage ich mal, auch Kontrolle ja auch ab, weil wie die das Placement machen, es liegt halt dann auch ein bisschen in deren Hand. Und das ist ja auch gewollt. Manchmal gefällt das den Marken nicht so im Nachhinein, aber anders kann es ja auch nicht funktionieren. Das heißt auch hier, ich habe ja wahrscheinlich einen relevanten Anteil auch an Kontrollverlust gegenüber dem, was dann halt eben über mich dann auch veröffentlicht wird.
Absolut. Ich meine, deswegen ist es ein Live-Medium. Das bedeutet, man kann nie 100% garantieren, dass es 10-mal durch die Post-Production gelaufen ist und dementsprechend perfekt ist, sondern ich kenne auch Beispiele, da ging es zum Beispiel darum, einen Burger zu promoten und der Kunde fand es dann nicht so toll, in welchem Winkel der Streamer in den Burger gebissen hat. Den Zuschauern war das herzlich egal, weil die fanden es einfach total geil, diesen neuen Burger da irgendwie zu sehen und auch zu sehen, wie Lieblingscreator darauf reagiert. Aber die Marke war schon sehr genervt davon, dass er halt nicht im richtigen Winkel in den Burger gebissen hat. Und das, ich kann das nachvollziehen, weil im Fernsehen ist natürlich, der Burger wird immer perfekt inszeniert. Andererseits hat es den Usern jetzt auch nicht, hat nichts gefehlt. So. Mm.
Ja, wie du sagst, es fällt halt eben keinem auf, außer dem Brandverantwortlichen dann irgendwie.
Genau.
So, wir sprechen jetzt darüber, dass man sagt, okay, wir nehmen uns Creator, die schon ihre Reichweite haben auf Twitch und kooperieren mit denen. Vielleicht kommen jetzt auch gerade Unternehmen auf die Idee, also wir gehen da gleich noch ein bisschen mehr ins Detail, aber vielleicht kommen Unternehmen auf die Idee, hey, vielleicht bauen wir da selber was auf, also dass wir so quasi unsere eigenen Medienanstalt dann da halt eben auch aufbauen. Wie schaust du da drauf? Ist das ratsam oder sagst du, geh erstmal lieber in eine Kooperation und lerne die Plattform kennen?
Auch da würde ich noch einmal zurück auf Null gehen und mir überlegen, was ist meine Strategie. Was ich wissen muss bei Twitch, es ist eigentlich wie ein TV-Kanal. Also es lebt davon, von der Menge an Content, den du ausspielst. Und Content zu produzieren ist nicht günstig. Also entweder du hast Mitarbeiter, die Fulltime streamen, oder du hast so eine Struktur, dass du einfach Content raushauen kannst, musst das aber auch in einem gewissen Maße moderieren. Also das heißt, auch durch Moderatoren im Chat kannst du das steuern, ne? Wie entwickelt sich auch die Community weiter. Aber ich sollte definitiv mir Gedanken machen, bin ich bereit, so viel Zeit und auch Geld zu investieren, um möglichst viel Content zu machen? Und was ist der Mehrwert von einem Kanal als Marke auf Twitch? Das ist eine sehr essentielle Frage, das zu machen. Also ich kenne einige Marken, die haben dann einen Twitch-Kanal eröffnet und waren dann nach 2 Streams total frustriert, weil halt irgendwie nur 5 Mitzuschauer dabei waren. Aber was sollte die Leute denn jetzt begeistern, nur weil eine Marke auf Twitch ist, soll einzuschalten? Also die Frage sollte ich mir auf jeden Fall immer stellen.
Okay, also der charmante, entspannte Weg, es kennenzulernen und auszuprobieren, ist dann über Leute, die schon die Reichweite aufgebaut haben.
Genau, definitiv. Auch wenn ich dort den passenden Fit habe, ne, wie es ja eigentlich im kompletten Creator-Marketing ist, kannst du auch häufig auf sehr großes Excitement stoßen, wenn du bist ein Streamer und tatsächlich meldet sich jetzt eine Marke, die du selber feierst, bei dir und sagt, hey, hättest du eigentlich Bock, Partnerschaft mit uns einzugehen und unser Gesicht auf Twitch für uns zu werden und immer unsere neuesten Produkte zu testen und bei Events dabei zu sein und so. Also das ist auch wirklich was extrem gut ankommt tatsächlich bei den Content-Creatern und dann entsprechend auch den Communities, zu sehen, dass Marken sich da auch öffnen und ja, sie als Community in dem Sinne auch zu unterstützen.
Nun, wenn ich damit dann starten will, wie finde ich die richtigen Streamer, die zu mir passen? Gehe ich da nach Reichweite auch sehr stark oder sage ich, der persönliche Fit ist ganz, ganz wichtig? Oder klar, ich kann einfach den Felix fragen und sagen, mach das mal für mich, finden wir die richtigen. Aber so für alle, die das mal so Learning by Doing machen wollen, wie sollen die da vorgehen?
Ja, also es gibt eine Empfehlung, die ich jetzt einfach mal aussprechen möchte. Probiert gerne mal mit etwas kleineren Creatoren zu starten. Also man nennt sie ja die Up-and-Coming Creators, nenne ich sie jetzt einfach mal, die dann vielleicht nicht 30.000 Live-Zuschauer haben, wie bekannte Namen wie Knossi zum Beispiel, sondern guckt euch mal die an, wo vielleicht 300-400 Leute dabei sind. Die, um es dann in Followern auszudrücken, das ist auf Twitch ehrlich gesagt auch eine Metrik, die überhaupt nicht relevant ist, die Followerzahl, sondern worum es geht, ist die CCUs, also die Concurrent Users, die gerade im Stream dabei sind, die Live-Zuschauer. Wenn ich da sage, ich habe so 300, das ist auf jeden Fall ein Up-and-Coming Creator, die haben dann vielleicht so 50.000 Follower oder so. Und A, sind die in der Regel preislich gesehen auch ein guter Testballon, sage ich mal. Und B, hast du dort in der Regel sehr, sehr loyale Communities. Also Communities, die wirklich in diesem, ich nenne es jetzt einfach mal Nischen-Segment unterwegs sind, weil der Creator einfach ihren Werten total entspricht oder Content macht, den sie halt als Nische vielleicht gerne mögen oder auch einfach nur, ja, dort eine schöne Zeit haben wollen. Und dort wirst du in der Regel deutlich willkommener aufgenommen, dich auszuprobieren und hast auch einfach, ja, kannst dich gut reintasten versus, ne, ich gehe in die Primetime bei einem der größten Creator, wo du halt dann auch einen Chat hast, der im Sekundentakt durchläuft und wo Leute dann vielleicht auch gerade keinen Bock haben auf ein Werbeplacement. Da muss man dann halt vielleicht auch am Anfang lernen, mit umzugehen, dass auch wenn einer sagt, hey, ich find's jetzt doof, dass die Marke da ist, es einfach nicht persönlich nehmen, sondern eher, genau, Aber das ist in der Regel bei den kleineren Creatoren, kannst du dich dort besser reinfuchsen.
So, jetzt sagst du 300 bis 400 Live-Zuschauer, die ich dann damit erreiche. Das klingt jetzt für alle, die irgendwie Marken, große Marken, FMCG-Marken irgendwie vielleicht auch betreuen, erstmal so, what? Und dafür soll ich mir irgendwie einen Aufwand betreiben? Weil im TV habe ich ja halt immer eine 300.000, ist ja schon wenig, so ungefähr. Mhm. Also was ist so das Argument dafür, es trotzdem zu machen? Und sind diese 300 und potenziert sich das noch durch Leute, die sich das im Nachgang anschauen oder sowas? Oder ist die Reichweite tatsächlich so gering in dem Moment?
Wenn du es in der Sekunde betrachtest, dann ist es auf jeden Fall eine kleine Zahl. Die Zahl, die bei Twitch eigentlich neben den Live-Zuschauern die besondere ist, ist die Minutes Watched. Weil Leute gucken durchschnittlich 1,5 Stunden pro Session Twitch und in der Regel bei 1 bis maximal 3 Streamern gleichzeitig. Also in der Regel bei einem, aber ne, du kennst das, man switcht manchmal hin und her. Und das ist halt das spannendere Format, weil du machst eben Content, der nicht nur ein einsekündiges Swipe-Placement ist, sondern wirklich, du kannst auch einen Dialog mit deiner Marke führen. Also ich würde jetzt einfach mal ein Beispiel nennen. Ich denke, da freut sich der Kunde auch, Sea Shepherd, die Organisation, ja, die pro Weltmeere kämpft, haben wir ein paar Placements gemacht, wo wirklich ein riesen Dialog mit der Community entstanden ist, die das total gefeiert haben, unterstützt haben, und dann war auch der Kunde mit im Chat und ich so, hey, habt ihr eigentlich mal Bock, mit einem unserer Mitgründer zu sprechen? Und dann war, ja, bitte unbedingt. Und dann im nächsten Stream haben wir einen Call gemacht, wo der Chat auch einen der Mitgründer von Sea Shepherd Fragen stellen konnte. Und das finde ich halt einfach dann das spannende Format. Ne? Du kannst ihnen zeigen, hey, das ist unser Produkt und check das aus, oder du redest mit den Leuten über dein Produkt und führst einen Dialog.
So, das heißt, wir reden nicht über die gigantische Reichweite, weil wenn man sich halt eben auch anschaut, insgesamt in Deutschland 4 Millionen, klingt erstmal nach vielen Menschen, aber es ist ja sehr granular dann auch verteilt. Du kannst ja die 4 Millionen nicht wie beim TV auf einen Knopfdruck mit einer Buchung irgendwie erreichen. Dafür aber halt eben ganz anderes Involvement halt, wenn die Leute da über eine Stunde dann dabei sind und vor allen Dingen halt eben auch die Möglichkeit haben, mit einer Marke zu interagieren. Dann muss ich natürlich auch das Format wieder komplett neu denken und mich halt eben auch als Marke trauen, mich da auch komplett anders drauf einzulassen.
Ja, ich würde noch mal ein anderes Beispiel nennen, einfach nur, um auch den Zuhörern vielleicht doch eine Idee zu geben, wie man es auch drehen kann. Also wir haben zum Beispiel Porsche damals, das war auch ein sehr, sehr großer Case von uns, die gesagt, okay, wir launchen ein neues Fahrzeug und für uns ist wichtig, auch die jüngere Zielgruppe zu erreichen, weil die für uns in mehreren Jahren, also in den nächsten Jahren auf jeden Fall relevant ist. Wie können wir das denn machen? Und wir haben gesagt, naja, okay, neuer Fahrzeuglaunch, das ist in der Regel ja was in der Presse vorenthalten wird und typische Presseveranstaltungen, dann siehst du auf einmal die Bilder von dem neuen Fahrzeug. Und wir haben gesagt, alles klar, wir haben hier eine Community, die liebt Gaming, die liebt eine Challenge. Porsche kennt auch jeder. Also lass uns doch einfach den Twitch-Chat bei Porsche einbrechen und das neue Fahrzeug freispielen, wie man es in einem Game machen würde für die Welt, also unlock the car. Und haben dann einen Livestream gemacht, der ging über 4 Stunden, wo der Chat in Ego-Perspektive, also wir hatten einen Statisten, der eine Kamera an der Brust hatte, so eine Bodycam, und dann hast du die Hände gesehen und hat der Chat ihn sozusagen reingesteuert in das Entwicklungslabor von Porsche, haben jede Menge Hints zu anderen Games eingebaut, also zum Beispiel die Wachmänner sahen aus wie bei Hitman und hatten Mini-Aufgaben, man musste eine typische Gamer-Skills anwenden, um da reinzukommen und dieses Fahrzeug zu unlocken. Und das ist jetzt natürlich eine aufwendige Produktion, aber ist auch eigentlich ein schönes Beispiel, finde ich, wie kreativ man da rangehen kann und dieses Live-Content-Format für sich nutzen. Also das heißt, einfach nur ein Dialog mit dem Creator und der Community über deine Marke oder ein Produkt bis hin eben zu diesen kreativen Möglichkeiten, die Twitch bietet.
Ja, finde ich auch ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie man das konzeptionell halt auch komplett neu denken muss, weil mit, ich sag mal, bewährten Methodiken kommt man da dann halt eben auch nicht so weit, beziehungsweise lässt halt viel Potenzial dann auch liegen.
Mhm. Sagen wir mal, genau, die Möglichkeiten sind auf jeden Fall groß, was man machen kann.
So, jetzt hast du vorhin gesagt, wenn du so Up-and-Coming-Creator nimmst, dann ist das preislich als Testballon gut machbar, war, glaube ich, so ungefähr dein Wording. Testballon ist bei dem einen Unternehmen was anderes als bei dem anderen. Also so, wo geht's los? Ich weiß, die richtige Antwort ist, es kommt drauf an, aber wo geht's los? Mit was muss ich rechnen?
Also auch da würde ich nochmal zurückgehen. Twitch-Streamer sind ja sehr, also die nutzen ja auch alle anderen Social-Media-Kanäle. Also nur weil jemand Twitch als vielleicht sein zeitlichen Aufwand Hauptmedium nutzt oder diesen Kanal auch als favorisiertes Medium hat, bedeutet es ja nicht, dass die und auch deren Managements genau wissen, wie der Hase läuft. Ne? Auch da hast du Rate-Cards für ein Insta-Story-Posting, wie bei allen anderen Creatern, die halt keine Streamer sind. Aber bei Twitch hast du, ehrlich gesagt, zumindest finde ich das, sehr attraktive Preise, weil das dann doch ein ja, uniques Medium ist und nicht so in diesem Kampf um Instagram-Stories-Placement kämpft. Bedeutet, lange Rede, kurzer Sinn, auch bei den Großen ist es natürlich deutlich teurer. Ich sag's einfach mal, Monatspartnerschaften, wenn ich mit einem im oberen Drittel der Creator arbeite, dann kann ich rechnen mit zwischen 6 bis 15.000 Euro im Monat für eine Partnerschaft. Das bedeutet, dein Logo ist immer sichtlich. Es gibt in der Regel 1 bis 2 Call to Actions im Monat. Du baust dir langfristig sozusagen auch mit dem Creator ein Bild auf und kannst ihn auch auf anderen Events nutzen. So, wenn wir dann runtergehen ins untere Drittel, auch da, sage ich mal, kannst du eigentlich mit Budgets, die vielleicht bis 2.000 Euro gehen im Monat, wirklich gute Partnerschaften etablieren.
Okay, also und bei einem Monat, wie oft geht dann so ein Streamer live, sodass ich dann halt eben auch da irgendwie die Sichtbarkeit habe? Ist das dann wahrscheinlich dann auch Teil des Vertrags?
In der Regel wird jetzt die genaue Streamingzeit nicht vertraglich festbehalten, aber ich gehe nochmal zurück auf die Frage vorhin, wo sie es sollte ein Unternehmen einen Twitch-Kanal eröffnen. Da war die Antwort, naja, umso mehr, man muss halt extrem viel Content liefern und genauso machen das auch die Streamer. Also ich sage jetzt einfach mal, die meisten machen das als Fulltime-Job. Bedeutet, wie wir halt 5 Tage die Woche, 8 Stunden im Büro hocken, sitzen die vor der Cam und machen Content. Und das ist im Endeffekt, also umso mehr du streamst, umso mehr Zuschauer hast du und umso mehr monetarisierend ist das für dich als Content-Creator auch. Also da würde ich mir dann in der Regel weniger Sorgen machen, dass da nicht genug gestreamt wird.
Okay, aber von der Investitionssumme her würde ich jetzt mal sagen, okay, das ist jetzt nichts, was irgendwie die Unternehmen großartig abschrecken sollte eigentlich für die, sondern das ist tatsächlich von der Testballongröße her ja was man wirklich gut machen kann. Wenn ich es auch mit anderen neueren Möglichkeiten wie zum Beispiel Podcast-Werbung oder sowas vergleiche, da werden halt eben auch bei den großen reichweitenstarken Podcasts halt auch ähnliche Größenordnungen und noch mehr aufgerufen. Also insofern finde ich das jetzt nichts, was mich abschrecken würde erstmal.
Es gibt alle möglichen Szenarien, du weißt es, auch manchmal sind 2.000 Euro zu viel, das ist auch absolut fair, aber ich denke, das liegt in der Regel auch daran, dass es einfach ein komplett neuer Kanal ist, der auch häufig noch sehr unbekannt ist. Ne? Also da diese Tatsache von, es ist live, die Community kann auch ganz viel Quatsch schreiben im Chat, auch wenn man dazu sagen muss, dass die meisten Content-Creator da sehr gut das schaffen zu moderieren, also du hast sehr, sehr viele Safe Spaces, sage ich jetzt mal, dass Leute wirklich kommen, auch was ich vorhin meinte, zu einem Streamer, weil er gefühlt ihr bester Freund ist und vielleicht auch bei den kleineren sie einfach immer da sind, wenn die Creator live sind und da ist einfach eine total positive, freundliche Atmosphäre darin. Nichtsdestotrotz, es gibt immer schwarze Schafe, aber die Moderation ist entweder durch den Creator oder durch die Mods, dass auch dann Kommentare einfach mal gelöscht und geblockt werden. Es kann natürlich sehr, sehr abschreckend sein am Anfang. Ich gucke mal rein und dann sehe ich, dass da im Sekundentakt irgendwie Nachrichten kommen. Und man möchte als Marke nicht, dass dann auf einmal über dich als Marke negativ gesprochen wird. Wobei das wirklich, und das so als, vielleicht auch als Takeaway-Botschaft, es kommt in der Regel sehr positiv an, wenn Placements gemacht werden mit Brands, weil die Community auch A weiß, dass dadurch die Creator Geld verdienen und umso mehr Geld die Creator verdienen, umso mehr Content machen sie für mich als Zuschauer. Aber auch die Creator genau wissen, sie nehmen in der Regel nur das an, was die Community auch positiv findet. Weil es gibt nichts Schlimmeres, durch ein Placement zu sagen, hey, du verkaufst dich für Geld, ich will mal dir nicht mehr zugucken.
Mhm. So, und jetzt hast du schon eine ganze Reihe an Kooperationen begleitet. Was sind die Dinge, die schiefgehen? Also so, wie kann ich als Marke es richtig schön verkacken? Also worauf muss ich achten, beziehungsweise andersrum gedreht, was sollte ich dringend vermeiden, wenn ich da jetzt Twitch für mich als Marketingkanal testen möchte?
Das ist eine spannende Frage. Das Erste, was mir jetzt in den Kopf kommt, ist die Antwort, den Creatoren genau zu sagen, also mehr oder weniger das Wort in den Mund zu legen. Also lass die Creator bitte es so formulieren, wie es für sie authentisch und normal ist. Also das merkt man wirklich immer, wenn Content Creator da einen Satz sagen müssen, der so von einem Marketing Manager formuliert wurde. Also das ist wirklich, das fällt einfach auf. Und dann ist das, ja, also ich würde auf die Creator auf jeden Fall hören. Ich denke, das ist eigentlich, um es zusammenzufassen, das Wichtigste, A, in Sachen von der Idee des Contents. Also häufig, ne, werden auch Ideen geschrieben, die dann vorgegeben werden, hey, in dem Stream könntest du hier das und das und das machen, um das neue Produkt zu promoten. Lasst den Creatoren zumindest die Chance, das einmal zu feedbacken und zu sagen, hey, finde ich cool, aber ich würde es vielleicht so machen, weil das ist sonst ist es cringe oder wirkt sehr, sehr werblich und damit tun sich alle einen Gefallen, wenn es das nicht ist.
Mhm. Und vielleicht auch sonst, wenn die hausinterne Brandpolizei oder der Vorstand im Urlaub ist, dann vielleicht live gehen und dass das vielleicht gar nicht gesehen werden kann.
Genau, einfach mal machen und danach kann man hervorragend die positiven Kommentare im Chat screenshotten und genau.
Ja, genau, wie war das? Lieber um Entschuldigung bitten, als um Erlaubnis zu fragen.
Ja, also, aber wie gesagt, ne, also hab wirklich keine Angst davor. Also ich weiß, es ist anders, aber es auch da ist. Twitch und auch die ganzen Creator haben sich hervorragend weiterentwickelt, weil diese ganze Mainstreamisierung von Twitch und auch dem Content und dass immer mehr auch YouTuber auf Twitch gegangen sind, so, das ist ja auch die Creator. Mit jedem Monat werden die professioneller und wissen, wie sie mit Markenkooperationen umgehen zu haben.
Wie ist das inhaltlich? Weil ich meine, wenn ich da jetzt mir eine bestimmte Zielgruppe rauspicke, die folgen einem Streamer, der halt eben zu einem bestimmten Spiel, was sie spielen, Inhalte veröffentlicht, aber ich bin halt Porsche oder ich bin Sea Shepherd. Also das passt ja eigentlich nicht zu dem Content, den die da sonst machen. Also wie kriegt man da die Brücke geschlagen oder ist das eigentlich total egal? Hauptsache der Content passt zu dem oder das ist etwas, was den Streamer irgendwie auch interessiert.
Nee, das ist tatsächlich wichtig in der Auswahl. Also du hast echt Zuschauer, die wirklich nur wegen einem bestimmten Spiel kommen. Mhm. Also das ist echt krass. Also zum Beispiel, wenn dann auch viele Videospielhersteller machen ja Placements bei Streamern, gerade die Gaming-Content machen. Und dann hast du es häufig so, jemand, der dann zum Beispiel immer nur Fortnite spielt und auf einmal aber ein anderes junges Game promotet, dann droppen die Zahlen massiv teilweise. Weil wirklich, und das ist vielleicht auch nochmal ganz zurück zu der Frage, ne, wo möchte ich mich positionieren? Auch da ist es bei den Zuschauern eben, entweder sie kommen für den Content und das kann einfach nur ein spezielles Game sein oder den Entertainment-Faktor, was der Creator hat, oder sie kommen wegen dem Creator, weil sie einfach den Creator total cool finden, oder sie kommen wegen der Community, weil da bin ich auch, das ist auch ein spannendes Phänomen. Den Content von dem Creator zu gucken, ist das eine, aber den Chat zu lesen und auch was dann, sage ich mal, da an Entertainment entsteht, auch das kann nicht zu vernachlässigender Blickwinkel sein.
Also da eher dann wahrscheinlich die Tendenz zu sagen, ich gehe auf, wenn ich nicht gerade wirklich den perfekten Product Fit habe, also wenn ich Fortnite Merchandising verkaufe und Fortnite Pullover, dann macht es Sinn, dahin zu gehen, wo die Leute Fortnite zocken, aber ansonsten halt eben eher auf die zu gehen, die
wo bisschen mainstreamiger,
genau, und wo die Community der Person folgt und nicht dem Thema folgt oder genau. Okay. So, wir haben gerade darüber gesprochen, wie Marken Twitch für ihr Marketing besser nutzen können. Und mit Felix Schütz von Gamified habe ich das mal ganz schön durchgespielt, beziehungsweise Felix hat das quasi durchgespielt. Und ich fasse mal zusammen, was ich mitgenommen habe. Also Twitch hat laut eigenen Aussagen circa 4 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland pro Monat. Und diese Menschen beschäftigen sich häufig mit dem Thema Gaming, aber auch mit vielen anderen Themen drumherum. Das heißt, sie beschäftigen sich nicht nur mit den Inhalten zu bestimmten Games, sondern sie folgen halt eben auch Menschen, die vielleicht irgendein Spiel halt eben viel zocken und das halt eben live machen, aber die halt eben auch deutlich eine Verbindung zu der Community aufbauen. Und Twitch ist, das hat Felix ganz schön gesagt, aus seiner Sicht so die Königsklasse eigentlich von der Medienproduktion, weil es ist A, live, es ist B, sehr, sehr interaktiv und damit halt eben eine riesen Herausforderung. Aber was man halt eben auch hat, eine extrem große Bindung der Nutzerinnen und Nutzer. Wenn ich es richtig mir gemerkt habe, haben wir irgendwie 1,5 Stunden Watchtime, wo die Leute dann halt eben da auch wirklich in so einem Stream oder mehreren Streams auch parallel mit drin sind. Das heißt, wir haben ein ganz, ganz anderes Involvement als zum Beispiel beim linearen Fernsehen. Und das führt halt eben dazu, wenn ich Twitch die Reichweite nutzen will, brauche ich jetzt auch nicht die Riesenstreamer, die extrem große Reichweiten haben, sondern wenn ich mich da herantasten möchte und Kooperationen, wie ich sonst vielleicht eben aus dem von Instagram oder so kenne, aufbauen will, dann können das auch Streamer sein, die 300 bis 400 Live-Zuschauer nur haben. Ich glaube, jedem, der immer so einen Stream gestartet hat, ist generell auf diese Zahl zu kommen, ist schon eine Riesenherausforderung, also höchsten Respekt davor, und kann mich da dann sukzessive herantesten. Das heißt, ich so muss Streamer finden, die zu mir, zu meiner Marke passen, die auch Bock auf das Produkt haben und wo ich auch das Gefühl habe, dass die Community das Produkt nicht total doof findet, weil man kann auch eine negative Reaktion dann da sein. Also diesen Fit muss ich herstellen und dann Kooperationen starten, und das kann ich auch im niedrig vierstelligen Bereich pro Monat halt eben dann auch für mich testen. Also so kann ich da schon erste Testballons machen. Das Ganze kann natürlich, wenn ich zu den großen Namen gehe, wie ein Knossi oder Montana Black, kann es halt eben auch mal schön fünfstellig werden, so eine monatliche Kooperation. Aber so kann ich das ganze Thema für mich mal kennenlernen. Und Felix hat schöne Beispiele genannt, wie Sea Shepherd als NGO, die den Stream dann genutzt haben, um halt als Unternehmen auch mit der Community in den Dialog zu gehen und dass man halt eben da dann Fragen beantwortet hat. Oder größer gedacht, Porsche, die dann halt den Launch eines neuen Fahrzeuges da dann begleitet haben, und dann konnte die Community halt quasi das Fahrzeug so sukzessive Schritt für Schritt freischalten. Also da gibt es viele schöne Möglichkeiten, wie man auch Kooperationen über das, was man sonst vielleicht auch kennt, hinaus zu machen. Und wenn ihr auf die Suche nach den Creatoren geht, schaut, dass das Produkt zu der Community auch passt, schaut, dass die Leute nicht nur wegen des Contents da sind, sondern halt auch sehr stark der Person folgen, weil dann habt ihr halt eben einfach die perfekte Verbindung. Und ganz wichtiger Punkt, keine Angst. Also, es kann natürlich sein, wie bei allem, was ihr rausgeht, dass es negative Kommentare gibt oder negative Reaktionen. Das Doofe bei Twitch ist, ihr seht sie sofort und alle anderen sehen die negativen Reaktionen auch. Wenn ich mich vorm Fernseher wegdrehe und denke, was ist das für ein Mist, kann ich das halt nicht so direkt kommentieren. Aber keine Sorge davor, weil die Leute sind eigentlich sehr loyal den Streamern gegenüber. Und wenn die Verbindung gut ist zwischen Produkt und Streamer, dann wird sich die Anzahl der negativen Kommentare auch in Grenzen halten. Plus, du kannst davon ausgehen, dass der Streamer selber halt eben das auch gut moderieren wird, weil er hat ja auch ein intrinsisches Interesse dann auch da dran. Also, Fehler, die ihr vermeiden solltet: legt den Streamern nicht die Worte in den Mund, die sie dann quasi vorlesen sollen. Also wenn die da dann anfangen, Pressestatements vorzulesen, wird's ziemlich cringe, sondern vertraut auf deren Meinung, deren Feedback. Die kennen ihre Community gut. Holt euch wirklich das Feedback von denen ein, wie ihr integriert werden solltet. Weil die Erfahrung zeigt, bei allem, was ich bisher bei Social Media gesehen habe oder auch bei Podcast-Werbung, die vom Host vorgelesen wird, lass die da so machen, wie sie es machen. Die wissen schon, was sie tun, weil die haben in Sachen Content meistens deutlich mehr Ahnung, als ihr es habt, ob ihr es haben wollt oder nicht. Ja, weil die leben davon, den ganzen Tag Content zu machen. Wenn ihr sagt, oh, Twitch ist super spannend, wir bauen einen eigenen Channel auf, da brauche ich keine Kooperationen. Vorsicht, weil das Ganze ist sehr aufwendig. Also die Leute machen das Fulltime-Job, wie du halt eben Fulltime vor deinem Rechner sitzt und E-Mails beantwortest. So, das heißt, wenn du sowas aufbauen willst, brauchst du Leute, die da sehr viel Zeit reinstecken. Du brauchst das Equipment, du musst halt eben wirklich viel Zeit, Energie und Geld reinstecken. Und oft dauert es sehr, sehr lange, bis so ein Kanal halt eben dann auch Traktion bekommt. Also das heißt, diesen langen Atem solltest du haben. Und stell dir auch die Frage, wofür will ich das Ganze nutzen und warum sollten Menschen tatsächlich meiner Marke folgen? Und das ist manchmal, die Antworten darauf könnten schnell sehr dünn werden und dementsprechend auch mein Bauchgefühl sagt, die Idee, da erstmal mit Creatoren zusammenzuarbeiten oder die Plattform kennenzulernen, ist ein sehr, sehr guter Weg. So. Also für mich Twitch super, super spannend, insbesondere für breite Zielgruppen. Wenn du jetzt ein super, super spitzes B2B-Nischenprodukt hast, wahrscheinlich eher nicht. Aber ansonsten mega spannend, um insbesondere auch jüngere Zielgruppen dann zu erreichen. So, das habe ich jetzt hier alles mitgenommen. Felix, was habe ich noch vergessen oder falsch wiedergegeben?
Das war auf jeden Fall eine Bilderbuch-Zusammenfassung. Die werde ich mir merken. Nein, super. Ich fand's. Genau, genau das ist es. Also probiert es gerne aus. Es ist ein spannender Kanal, also auch einfach mal mit Freude genießen. So, ich kenne keine Marke, die sich nicht gefreut hat, als dann einfach Leute im Chat geschrieben haben, oh, wie cool, ja, ich liebe das Produkt und die Marke, richtig nice, dass die jetzt auf Twitch sind, was machen. Darauf könnt ihr euch auch definitiv vorbereiten. Das hat den noch deutlich höheren Anteil als vielleicht ein Kommentar, der sagt, oh, ich habe jetzt gerade keinen Bock, Werbung zu sehen.
So, und für alle, die jetzt noch ganz viele Fragen haben, müssen wir das Thema Interaktion, weil ein Podcast ist relativ uninteraktiv leider. Das heißt, wer jetzt gerade eigentlich gerne im Chat dem Felix Fragen gestellt hätte, soll das einfach im Nachgang machen, über LinkedIn anhauen oder auf Gamified gehen, da sind die Kontaktdaten auch und dann da die Fragen stellen. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, wir wollen das Thema angehen, dann unbedingt den Felix fragen, weil er kann euch dann dabei helfen. Habe ich das jetzt auch richtig wiedergegeben?
Das klingt super, ja, sehr gerne. Wir haben wirklich mittlerweile auch ein sehr interessantes Portfolio. Wir haben schon den gelben Sack promotet auf Twitch. Tatsächlich IT-Recruiting ist ein Riesending. Also auch tatsächlich die Polizei und die Bundeswehr, aber auch Tech-Unternehmen sind da sehr, sehr aktiv, weil du einfach die Zielgruppe digital affin dann doch zu 65-70% männlich ist eigentlich... Das Einzige, wo ich widersprechen würde, auch bei Nischenthemen kann es tatsächlich spannend sein, aber da, genau, kommt es dann wirklich auf die Creator-Auswahl an.
Sehr schön, dann haben wir das auch noch eingeräumt. Wenn jetzt du ein Nischenprodukt hast, dann musst du leider den Felix selber fragen, was er da für Ideen hat. So, lieber Felix, vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die Einblicke. Ich glaube, das war für viele jetzt auch ein bisschen Neuland, um mal eine bekannte Dame aus der deutschen Politik zu zitieren. Aber ich glaube, es lohnt sich, sich damit intensiver auch zu beschäftigen. Und dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke für die Aufmerksamkeit bis hierhin. Nicht vergessen, den Podcast mit 5 Sternen zu bewerten und auch natürlich ein Abonnement dazulassen, damit du weitere spannende Inhalte nicht mehr verpasst. So. Lieber Felix, danke für deine Zeit und ich sag mal einfach bis bald. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao. Danke dir.